Willkommen zur Ausgabe 348 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der Michael und wir sind wieder zusammengekommen, um ein Special zu machen. Es ist zwar Samstag, aber heute keine News, weil so kurz vor Weihnachten sind sowieso schon alle in Urlaub und deswegen haben wir gedacht, wir schmeißen mal ein Special raus.
Und außerdem hat das ja alles einen Grund. Wir machen nämlich heute ein Special zum Thema Brettspielfilme und Serien, denn in dem Limbo zwischen Weihnachten und Neujahr sozusagen hat man ja viel Zeit und man verbringt ja auch unter Umständen schöne Abende mit der Familie und dann weiß man vielleicht nicht, was man gucken soll. Und da haben wir vielleicht ein paar Tipps und wir haben auch ein paar Tipps von Sachen, die man vielleicht nicht gucken sollte.
Ja, oder vielleicht sitzt man auch leider alleine zu Hause und fragt sich, wie schlage ich jetzt die Zeit tot? Da sind die ein oder anderen Filme ja auch ganz nützlich.
Ja, ein Hinweis noch. Wir begrüßen mit dieser Folge Hörer bei NR Vision. Wir sind nämlich jetzt auch bei NR Vision. Das ist eine Initiative von vom staatlichen Rundfunk sozusagen schon fast. Ja. Und da sind wir jetzt auch auf der Mediathek verfügbar und da könnt ihr uns auch hören. Und wir willkommen natürlich alle Hörer, die uns von da aus zuhören jetzt.
Genau. Und wir sollten uns am Anfang der Folge immer vorstellen. Das haben wir aber nicht vorbereitet.
Genau. Das war das Feedback von NR Vision. Wir sollten uns immer am Anfang der Folge vorstellen. Aber dabei kennen uns doch alle Leute, die uns schon hören.
Ja, aber es könnten ja neue Hörer dabei sein. Und dann wissen die nicht, dass du der Michael bist, der eigentlich hauptberuflich in der IT-Branche Manager ist. Open Source ist auch ein großes Thema. Da können wir gleich noch auf deinen Parallel-Podcast verweisen, der nur so alle Jubeljahre mal eine Folge produziert.
Ja.
Und ich bin die Jutta, Unternehmensberaterin bei einem mittelständischen Unternehmen mit SAP-Connection. Und wir beide haben eine sehr, sehr große Brettspielleidenschaft und seit 5 Jahren haben wir uns zusammengeschmissen. Und fast genauso lange machen wir dann jetzt auch schon den Podcast.
Genau, ja. Also ich bin das Kellerkind, ich bin der Entwickler, der in seinem Büröchen sitzt und codet.
Das hast du jetzt gesagt, nicht immer auf diesen Klischees rumreiten.
Und Jutta ist die Frau, die immer im Anzug ins Büro geht.
Ja, genau. Demnächst übrigens dann regelmäßig vielleicht nach Bremen.
Oh je. Ja, na gut. So, wir sprechen heute über Kinofilme und Serien, aber vielleicht sollten wir erstmal den Werbehinweis machen.
Obligatorischer Werbehinweis, wir sind nicht gesponsert. Wir haben im Vorfeld kein wirkliches Rezensionsexemplar enthalten, doch haben
ja,
wir.
Ja, doch, eigentlich schon. Ne?
Also wir haben ein Rezensionsexemplar erhalten, auch wenn wir es schon geguckt hatten vorher. Und wir haben vor allen Dingen ein Exemplar zum Verlosen bekommen. Da kommen wir dann später.
Jetzt hast du gar nicht gesagt, von was?
Nee.
Wir haben nämlich eine kleine Kooperation gemacht mit Paramount Pictures und wir sprechen nämlich heute auch über den Film Alle Mörder sind schon da oder im englischen Original Clue, der Film, also Cluedo,
ja.
Die Cluedo-Verfilmung. Und davon gibt es jetzt eine 4K Blu-ray und da haben wir ein Rezensionsexemplar bekommen und wir haben ein weiteres Exemplar bekommen, das wir an euch verlosen wollen in dieser Folge.
Genau, und außerdem nennen wir Markenprodukte und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir ja immer, das hier ist alles Werbung, diesmal besonders.
Genau, und wie das Ganze funktioniert mit der Verlosung, das erzählen wir euch am Ende der Folge.
Richtig.
Ja, wunderbar. Ich würde sagen, dann steigen wir auch direkt schon mit Clue ein. Clue ist ein Film aus dem Jahr 1985 und da geht es tatsächlich um die Verfilmung von Cluedo, dem Spiel. Also ihr wisst, der Butler mit dem Kerzenständer in der Bibliothek.
Ja, ja oder der Koch mit dem Messer oder irgendwie so.
Genau. Ja, in diesem Film, das ist tatsächlich auch so ein typischer 80er-Jahre-Film, ja, ist so ein bisschen schräg und ein bisschen auch verrückt, ja. Da spielen ganz viele tolle Leute mit, zum Beispiel Tim Curry spielt da den Butler, Waitsworth, der steht da auch im Zentrum der Handlung. Und dann spielt auch zum Beispiel mit Christopher Lloyd als Professor Plum.
Mhm.
Das Lustige ist nämlich übrigens, der deutsche Titel heißt Alle Mörder sind schon da. Wo keiner was mit anfangen kann. Ja,
und im keiner Original, weiß, dass keiner das weiß, mit dass Cluedo das was zu tun hat. Das ist auch überhaupt gar nicht während der Filmbewerbung oder so Thema gewesen in Deutschland.
Also, das kann ich mir also nur dadurch erklären, dass es irgendwelche Lizenzprobleme gab. Ja. Dann frage ich mich allerdings, warum er nicht irgendwann hinterher hingegangen ist und hat das irgendwie umbenannt. Naja.
Ja, schwer zu sagen.
Also auf jeden Fall, der Filmtitel in Deutsch ist ein bisschen verwirrend. Im Englischen heißt er genauso wie das Spiel Clue. Ich habe tatsächlich gedacht, dass das Spiel im englischen Sprachraum immer Clue hieß und nur im deutschen Cluedo. Mhm. Aber wie ich beim Recherchieren rausgefunden habe, hieß es tatsächlich am Anfang auch in der englischen Version Cluedo. Und erst als es dann von einem anderen Spielverlag übernommen wurde, haben die das umgewandelt zu Clue.
Also ich weiß ja nicht, wir haben ja beide denselben Trailer, da, also denselben Bericht darüber gesehen und ich habe es andersrum verstanden, nee, dass es das erst Clue hieß und dann später Cluedo als eine Mischung aus Clue und Ludo.
Nee. Okay. Nee, es hieß am Anfang Cluedo im Englischen und dann hat das ein anderer Spielverlag übernommen und dann haben die es zu Clue umbenannt.
Ja, da hast du mal wieder mich erwischt, wie unglaublich aufmerksam ich dieser Geschichte gefolgt
ja,
bin.
Ja, Jutta hat schon fast geschlafen.
Ja, du darfst sowas nicht abends im Bett gucken, wenn eigentlich Schlafenszeit ist.
Ja, Jonathan Lynn hat da Regie geführt und Tim Curry hat mehrmals schon gesagt, dass in Interviews, dass das einer seiner Lieblingsfilme ist, in denen er mitgewirkt hat. Der Film ist halt auch total crazy, ja. Das ist halt irgendwie wirklich so eine Whodunit-Geschichte, wie halt das Spiel auch.
Ja.
Und es geht halt im Prinzip darum, ja, wer hat irgendwie die ganzen Leute umgebracht. Da sterben auch mehrere Leute noch im Verlauf des Films. Und das Ganze spielt in so einem Herrenhaus,
ja.
In New England. Und da passieren halt die ganzen Morde und am Ende gibt es halt die Auflösung. Das Lustige ist, es gab tatsächlich drei verschiedene Enden für diesen Film mit drei verschiedenen Mördern.
Mhm.
Und wenn man damals 1985 ins Kino gegangen ist, hat man per Zufall eine der drei Enden bekommen. Das ist schon ganz schön cool.
Ich stelle mir diese herrlichen Gespräche am Tisch vor, wenn man sich dann so Pärchen irgendwie nach längerer Zeit treffen und alle, oh ja, den habe ich auch gesehen. Ich war ja total erstaunt, dass XY der Mörder war. Wie XY der Mörder? War doch der Mörder.
Ja, ja.
Nein, nein.
Es gab dann tatsächlich auch Kinos, die hinterher das gelabelt haben, ob das jetzt das A, B oder C Ende ist.
Okay.
Aber die Idee war, und das wurde auch gemacht, dass per Zufall einfach an die Kinos diese Kopien verteilt wurden. Damals ja noch mit Filmstreifen und so. Ja,
mit Filmrollen.
Und da waren halt drei verschiedene Enden und eine davon per Zufall vergeben an die Kinos. Ja, das gab es auch dann hinterher alles auf der Blu-ray, aber nicht auf dieser 4K Blu-ray leider. Da gibt es nur ein Ende, was meiner Meinung nach schon ganz schön
fataler Mist Fehler
ist.
Ja. Ja. Also wenn ich schon so eine 4K Blu-ray habe, dann hätte ich doch eigentlich auch gerne die drei unterschiedlichen Enden und das kann doch jetzt nicht wirklich ein Problem gewesen sein.
Aber man kann sich die Enden auf YouTube angucken.
Ja.
Tatsächlich, es gibt noch ein paar weitere Trivia dazu. Carrie Fisher war eigentlich gedacht für die Rolle der Miss Scarlet, aber die hatte gesundheitliche Probleme. Also ich sag mal so, die musste in den Rehab. Und da hat dann eine andere Schauspielerin diese Rolle übernommen. Die Figuren heißen übrigens auch im Originalspiel nach den Farben der Spielsteine. Also zum Beispiel Professor Plum für Lila, ja. dann Miss Scarlet für Rot. Und da gibt es noch Colonel Mustard für Gelb und so weiter. Also die sind alle nach den Farben benannt. Im Deutschen ist das leider verloren gegangen.
Ja, genauso wie der Titel. Also manchmal fragt man sich wirklich.
Ja, also das ist noch ein bisschen anders. Da driftet die deutsche Spielversion mit dem Film auseinander.
Ja.
Im Film heißen die schon Miss Scarlet. Ne?
Ja, ich meine ja nur, das ist halt, also weißt du, da kann ich mich doch so ein bisschen mal anstrengen und das irgendwie synchron halten.
Ja, ich glaube, das muss ein Lizenzproblem gewesen sein, obwohl mit den crazy Titeln, die es in den 80ern gab bei deutschen Filmen. Ja,
ja, ich weiß es nicht.
Also Alien zum Beispiel hieß im englischen Original Alien und im Deutschen hieß es Alien, im Weltraum hört dich niemand schreien.
Ja, super.
Ja, weil ist ja auch keine Luft da, kann ja niemand sich schreien.
Ja,
Da gibt's die lustigsten deutschen Titel, müsst ihr mal googeln, das ist total lustig. Übrigens, nochmal zurückzukommen zu den drei verschiedenen Enden. Sowas Ähnliches hat Netflix gemacht, wenn ihr das nicht wusstet. Es gab eine Black Mirror-Episode, wo es darum ging, dass so eine Frau irgendwie die Realität verändern konnte und eine andere Frau damit gemobbt hat. Und die hat dann immer Sachen gesehen, die die anderen halt, also sie hat sozusagen die Realität anders in Erinnerung, als sie dann geändert wurde von, genau.
Ja.
Also sie hat dann gesagt so, ja, aber der Typ, der hat doch bei dem und dem Burgerladen gearbeitet oder der Burgerladen hieß so und so und so. Ja.
Mhm.
Und das Lustige ist, das spielt halt sehr viel mit diesem, sie glaubt, sie wäre verrückt, aber dabei ist sie gar nicht verrückt, sondern die Realität wird verändert. Und das kriegt man aber erst im Verlauf der Folge raus. Und das Lustige ist, es gibt, wenn man auf Netflix diese Folge guckt, gibt es auch verschiedene Versionen, die zufällig anders sind, ja, wo dann halt Dinge anders sind und anders andere Logos sind, andere Namen und so.
Boah, das stelle ich mir super anstrengend vor.
Und dann die Idee war halt dazu, das quasi nicht in dieselbe Situation zu bringen wie die Hauptdarstellerin,
ja,
wie die Hauptfigur, zu sagen, hier, das war doch eine grüne Mütze, oder?
Ja. Nein, sie war rot.
Ja, ganz schön.
Ich bin farbenblind, ich kann dazu nichts sagen. Nein, ich bin nicht zum Glück.
Bei diesem Film wurde übrigens sehr stark auf Details geachtet. Auch deswegen schon schade, dass er nicht Cluedo heißt im Deutschen. Zum Beispiel die Geheimgänge in dem Herrenhaus, die man während des Films sieht, sind genau die Geheimgänge, die man auch auf dem Brettspiel hat, auf dem Spielplan hat, ja. Und auch die Räume sind in der richtigen Reihenfolge, also um das Foyer drum drapiert sozusagen.
Ja. Und die haben sich, glaube ich, auch mit der Ausstattung der Räume sehr viel Mühe gegeben, da zu passen.
Ja, also ist ein lustiger Film, ich finde den toll. Der ist natürlich so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig. Man muss ein bisschen damit leben,
ja,
dass der auch ein bisschen langsam erzählt ist
der
manchmal.
Der ist ein bisschen langsam erzählt. Der hat so einen leichten Anflug von Trashigkeit, finde ich.
Definitiv. Ja. Aber das ist auch ein bisschen Sinn, ne?
Ja, also das war da ja aber dann auch gerade dass man eben nicht mehr alles Bier ernst nimmt, sondern sich selbst auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt und skurrile Szenen herbeiführt.
Ja, Rowan Edward Atkinson sollte übrigens eigentlich den Butler spielen.
Mr. Bean.
Ja. Und da hat aber das Studio damals gesagt, wer ist denn das? Den kennen wir ja, den kennt ja kein Mensch in den USA. Und dann haben sie Tim Curry genommen.
Ja.
Was auch eine gute Entscheidung war, aber es wäre auch lustig gewesen, das Ganze mit Rowan Atkinson zu sehen.
Also ich sag mal so, Tim Curry hat da ganz bestimmt eine gute Rolle gespielt, aber Rowan Atkinson hätte das auch gekonnt, aber egal.
Ja. Also schöner Film, kann man sich einfach mal so reinziehen. Den gibt es leider im Moment nicht auf dem Streaming. Man kann sie nur auf Scheibe kaufen oder halt als On-Demand kaufen.
Ja, oder ihr müsst ihn bei uns gewinnen.
Genau,
ne?
Oder ihr macht bei unserem Gewinnspiel mit und dann könnt ihr eine 4K Blu-ray gewinnen davon. Ja, der nächste Film, den wir auf unserer Liste haben, ist Game Night. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Brettspielfilme überhaupt. Ja.
Das ist so herrlich, wenn der der Gastgeber sagt, ich habe was ganz Besonderes vorbereitet, wir machen ein Escape Game.
Also übrigens, wir wollen hier nicht spoilern, ne? Das heißt, wir versuchen gar nicht oder wenig zu spoilern.
Genau, und dann geht's los und dann passieren die wildesten Dinge. Mehr will ich da gar nicht
zu
sagen.
Ja, wir können schon noch ein bisschen was erzählen zu Game Night, denn da sieht man ja schon einiges im Trailer.
Mhm.
Also die Idee bei Game Night ist, es gibt halt eine Game Night, einen Spieleabend.
Also man bekommt Besuch und man will gemeinsam spielen.
Genau, Jason Bateman und Rachel McAdams sind da eingeladen und gehen da hin. Und der Gastgeber ist so ein, ja, ist so ein Kumpel von denen und ist irgendwie ein bisschen so ein reicher Schnösel. Ja.
Ja.
Und der sagt, er würde ein Krimispiel mit ihnen machen heute Abend. Also kein normales Brettspiel. Die kommen auch an mit dem Brettspiel, natürlich die üblichen Sachen, ne, so Monopoly und so.
Scrabble
und sowas. Und dann sagt er, naja, nee, wir machen heute Abend ein Krimispiel. Ihr müsst rausfinden, wer der Bösewicht ist, ja, und müsst ihn finden. Und dann sitzen die halt da auf der Couch, ja, und der erklärt das dann halt und plötzlich bricht die Tür auf und es kommen so ein paar Ganoven rein, verprügeln den Gastgeber und entführen ihn.
Ja, ja, und alle so, boah, ist das realistisch.
Der Trick dabei ist, es war nicht das Spiel, sondern das war jetzt echt. Ja,
ja, und die nehmen das alles halt nicht so hundertprozentig ernst und gehen damit dann natürlich in der Folge auch Wagnisse ein, die sie, wenn sie realisiert hätten, dass es eben kein Spiel ist, sicherlich nicht eingegangen wären.
Großartiger Film, total lustige Komödie, man kann lachen, hat eine völlig abgedrehte Handlung und es eskaliert die ganze Zeit total durch.
Ja.
Ich sag nur Flugzeugtriebwerk, mehr sage ich dazu nicht. Es ist super, wenn ihr den irgendwo sehen könnt im Streaming. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob es den irgendwo im Streaming gibt. Das ist auf jeden Fall ein toller Film, das ist eine tolle Komödie und Jason Bateman und Rachel McAdams sind super. Übrigens, Rachel McAdams ist ja auch in Midnight in Paris. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Da muss ich gleich mal einen Exkurs machen.
Ja.
Wer Midnight in Paris noch nicht gesehen hat, guckt euch den bitte an. Der ist super. Da geht es um ein Ehepaar, Rachel McAdams ist die Ehefrau und die sind, ja, er ist ein bisschen melancholisch, sage ich jetzt mal, ja, und sie ist irgendwie so sehr oberflächlich, um es mal so zu sagen, und die passen eigentlich überhaupt nicht zusammen und man merkt es halt auch, dass die überhaupt nicht harmonieren, aber sie sind jetzt irgendwie verheiratet und sie sind in Paris, auch mit den Eltern von dem Mann, oder von der Frau, ich bin mir nicht ganz sicher, und wollen da halt irgendwie Urlaub machen und sie geht die ganze Zeit shoppen und sowas und er ist halt irgendwie, er hinterfragt seine Life-Choices sozusagen, ja?
Ja, also man merkt auch so ein bisschen, dass da vielleicht auch im Raum steht, dass man sich vielleicht aufgrund der Tatsache, dass man nicht mehr zusammenpasst, sich trennen sollte oder so. Also es ist so ein ganz schwieriges Verhältnis zwischen den beiden.
Auf jeden Fall, er wandert dann halt auch ziellos irgendwie durch die Nacht in Paris, ja, und setzt sich dann auf so eine Treppe und dann kommt plötzlich so ein altertümliches Auto vorbei. Und da sind irgendwelche Partygänger drin, die auch alle so altertümliche Klamotten anhaben. Ja? Also das Ganze spielt in der Jetztzeit. Ne? Mhm. Und die sagen halt, hey, komm doch hier mit, wir machen irgendwie einen drauf, komm doch bei uns rein hier und so. Und er so, nee. Und dann lässt er sich halt doch irgendwie überreden und geht da mit. Und dann macht er plötzlich beim Einsteigen in dieses Auto eine Zeitreise. Ja, und ist plötzlich in den 20er Jahren und trifft dort auf diversen Partys und so weiter ganz berühmte Persönlichkeiten, zum Beispiel F. Scott Fitzgerald, John Cocteau, Ernest Hemingway, Josephine Baker und so weiter. Und mit denen tauscht er sich halt aus und ist total glücklich und sowas, ja, und dann geht er halt wieder raus. Und
ja, er spiegelt auch so ein bisschen seine Traurigkeit und sein Dilemma so ein bisschen wieder und kriegt dann auch so Lebensweisheiten von denen teilweise mit.
Genau. Und er ist Schriftsteller, der in so einer Schreibblockade ist, mhm, ja, und lässt sich da Tipps geben und so. Und er findet das total toll und dann verlässt er die Party irgendwann, ja. Geht so die Straße runter und plötzlich ist er wieder in der Echtzeit sozusagen, also in, ja, unserer Zeit. Und das passiert halt so mehrmals und also ein absolut toller Film, auch mit tollen Schauspielern. Wenn man hier die Liste durchguckt von Leuten, die da mitspielen, ist unglaublich, ja. Also Rachel McAdams, Owen Wilson ist der Mann. Michael Sheen spielt mit, Lea Seydoux, Tom Hiddleston spielt F. Scott Fitzgerald. Kathy Bates als Gertrude Stein, das war auch eine Künstlerin der Zeit, so eine Kunstvermittlerin, so eine Agentin quasi. Super, super cool. Adrian Brody als Salvador Dali. Also großartig, großartiger Film, ganz tolle Musik auch. Das ist echt schön. Also den kann man wirklich so auf der Couch sitzen und die ganze Zeit lächeln.
Ja, mein Schatzi war sehr, sehr glücklich, wenn er den geguckt hat.
Ich gucke mir den immer regelmäßig mal wieder an.
Ja.
Aber das war ein kleiner Ausflug. Übrigens, kommen wir wieder zurück zu Game Night. Die Regisseure von Game Night, John Francis Daly und Jonathan Goldstein, sagt man sich, hä, habe ich noch nie gehört. Ja, aber die werden wir heute nochmal sehen. Das sind nämlich dieselben Regisseure auch von dem D&D-Film.
Mhm.
Ja, das heißt, die machen immer so coole Sachen.
Ja.
Da kommen wir aber gleich drauf. Als nächstes in der Liste habe ich hier die Werwölfe-Reality-Show. Da muss jetzt Jutta was drüber erzählen. Ich habe mich da geweigert.
Ja, da haben wir ja auch in einer unserer Folgen schon mal ein bisschen drüber berichtet. Wer das Spiel Werwölfe nicht kennt, das ist ein Deduktionsspiel, wo man verschiedene Rollen in einem Dorf zugewiesen bekommt. Aber leider haben sich halt auch ein oder mehrere Werwölfe in die Gruppe eingeschlichen. Und die Werwölfe töten jede Nacht ein Mitglied der Dorfbewohner. Und die Dorfbewohner können während des Tages dann versuchen, jemanden als Werwolf zu identifizieren und den ihrerseits hinzurichten. Was natürlich auch schief gehen kann, dass sie einen ihrer eigenen Leute hinrichten. Das heißt, man versucht halt eben durch Gespräche und durch vielleicht auch Mimik und Gestik herauszukriegen, wer könnten denn jetzt hier die Werwölfe sein, während die Werwölfe natürlich versuchen, unter dem Radar zu fliegen und möglichst viele Dorfbewohner niederzumetzeln, um eben am Ende übrig zu bleiben. Und dieses Spielprinzip, das ist schon etwas älter und ganz bekannt, das wurde jetzt eben als Reality-Serie von ARD verfilmt. Da haben die eben eine illustre Gruppe von Leuten zusammengebracht. Da war unter anderem ein Mentalist dabei, eine Pokerspielerin, eine Professionelle, ein Psychologe, ein Sportler aber auch. Und die hatten alle durchaus schon Privaterfahrungen, dieses Spiel zu spielen und haben sich alle für, ich bin da super gut drin gehalten. Und jetzt waren die halt eben in diesem Reality-Format, das so ein bisschen abgeändert wurde, um es halt einfach spannender zu machen. Das heißt, normalerweise hast du bei Werwölfe Sonderrollen, die eben zum Beispiel ermöglichen, dass das kleine Mädchen ein bisschen blinzeln kann und versuchen kann zu erkennen, wer denn da die Werwölfe sind und eben noch so ein paar andere Rollen. Die mussten sich die Dorfbewohner durch so Games erspielen. Und da konnten dann die Werwölfe natürlich auch wieder so prima boykottieren. Und erst habe ich gedacht, boah, nee, das wird bestimmt super langweilig, weil es wird in Realzeit gespielt. Das heißt, es geht einen ganzen Tag, wo sie dann diese Spiele spielen. Und dann gibt es abends die Beratung der Werwölfe, beziehungsweise eben, sie haben das eben nicht an einem Tag und in einer Nacht gemacht, sondern es gab dann eben den einen Tag, wo die Dorfbewohner einen Werwolf kalt machen konnten oder einen, ja, den sie für den Werwolf hielten. Und dann am Folgetag gab wieder ein Minispiel und dann in der Nacht haben dann die Werwölfe jemanden gefressen.
Das hört sich ja spannend an.
Ja, das hört sich erstmal nicht so besonders spannend an. Und ich habe auch gedacht, boah, das wird bestimmt so eine Laberaktion,
ja,
wo ganz viele Leute ganz viel furchtbar miteinander reden. Und ja, ein Stück weit war das auch so. Aber die haben zwei Dinge getan, die das Ganze spannend gehalten haben. Nämlich erstmal wurde für den Zuschauer nicht von Anfang an offengelegt, wer die Werwölfe sind. Es wurde dann, ich glaube, ab Folge 2 oder 3 ein Werwolf benannt. Also wo man dann wusste, okay, das ist jetzt wirklich ein Werwolf. Und damit hast du halt einerseits immer mitgerätselt, wer sind denn jetzt, also es gab 3 Werwölfe, wer sind denn jetzt die beiden anderen Werwölfe? Und es gab halt so ein paar Situationen, wo ich halt echt gedacht habe, boah, das verstehe ich jetzt nicht. Der Dude ist Mentalist und tappt völlig im Dustern? Oder die professionelle Pokerspielerin, die ist relativ schnell gefressen worden von den Werwölfen, weil die hatten relativ schnell raus, okay, die hat's drauf, die kann uns wirklich gefährlich werden.
Ja, so ein Mentalist ist halt ein Schwindler, wenn du so willst, ne?
Ja, aber der muss ja eigentlich auch Menschen lesen, damit er schwindeln kann.
Naja.
Naja, auf jeden Fall fand ich es dann doch überraschend spannend, wie es aufgezogen war. Und eben dieses Beobachten, kann ich irgendwie aus Mimik, Gestik oder aus Dingen, die gesagt werden, irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen, um dabei zuzugucken, wie die sich halt total blamiert haben und im Dunkeln getappt sind. Und wie die sich auch teilweise wirklich haben manipulieren lassen von den Werwölfen. Das fand ich schon von dieser Beobachtungsperspektive her deutlich spannender, als wenn ich das Spiel selber hätte spielen müssen.
Ja, also ich bin ja, ich kann ja mit Werwölfen überhaupt nichts anfangen. Ich habe da so eine traumatische Erfahrung gemacht, das mal irgendwie während des Studiums zu spielen. Und das war wirklich so eine 3 Stunden Laberrunde. Das war absolute Katastrophe und ich will dieses Spiel nie wieder spielen. Und ich kann damit nicht anfangen. Und ich habe ja eine Folge mal mit dir geguckt, ja. Und ich finde es ungefähr genauso spannend wie diese Spielrunde damals, finde ich diese Serie oder sogar diese Reality-Show.
Weil, ja, du hast aber, ich glaube, es war Alter. Folge 2, die du mit mir geguckt hast. Da war noch nicht so viel passiert. Das ist nach hinten raus spannender geworden.
Ja,
das Problem ist,
passiert bei Werewolf ja insgesamt nichts, ja. Es wird ja einfach nur gemutmaßt und gelabert.
Ja, aber es ist halt schon, es ist halt wirklich schon teilweise spannend gewesen, wie du Leute im Gespräch gesehen hast und eine Person hat gesagt, also die ist definitiv der Werwolf. Und dann hat die gleiche Person in anderer Konstellation mit jemandem gesprochen und hatte auf einmal um 180 Grad Meinung gedreht und hat gesagt, nee, der ist der Werwolf.
Ja, das ist halt das übliche Reality-TV-Spiel. Ich habe uns darüber unterhalten, ich frage mich ja, was diese Leute, die da tagelang gesessen haben, ja eigentlich sonst so gemacht haben. Also die können ja nicht die ganze Zeit darüber philosophiert haben, wahrscheinlich schon, darüber philosophiert haben, wer jetzt irgendwie wer ist in diesem Spiel. Was haben die denn in der Zwischenzeit gemacht? In die Decke geguckt? Oder?
Ja, also erstmal haben die offensichtlich selber kochen müssen, soweit ich das richtig mitgekriegt habe. Also ein bisschen Zeit ist dafür draufgegangen, eben Frühstück, Mittagessen und Abendessen zuzubereiten. Dann mussten sie ja diese Minispiele spielen. Das war dann teilweise schon etwas länger, so mit durch den Wald latschen und irgendwelche Prüfungsaufgaben absolvieren. Und dann wurde das aber nicht alles gezeigt, sondern es wurden halt nur die Highlights irgendwo gezeigt und die wesentlichen Dinge. Das heißt, du hast denen nicht, wie in anderen Formaten, den ganzen Tag dabei zugeguckt, wie die vielleicht auch mal Däumchen gedreht haben.
Ja. Gut, das Ganze findet ihr in der ARD-Mediathek. Da könnt ihr die ganze Show euch angucken, die erste Staffel.
Ja.
Und mal gucken, ob da nicht eine zweite Staffel kommt.
Und ich fand die definitiv interessanter als der Film, der jetzt kommt.
Genau, denn zu Werwölfe vom Düsterwald gibt es ja auch noch einen Film auf Netflix mit sage und schreibe Jean Reno in der Hauptrolle.
Ja, ich habe mich voll gefreut, als ich gesehen habe, dass der mitspielt und habe gedacht, boah, das wird ein super Film. Und dann,
guckt ihn nicht. Du Schande.
Bitte, bitte guckt ihn nicht. Spart euch eure Lebenszeit.
Ich meine, als ich gehört habe, dass Netflix das verfilmt, habe ich schon gedacht, mir schwant Schlimmes, ja. Und es kam genau so. Also es ist ein Machwerk, ein furchtbares. Obwohl beim letzten Mal, als wir darüber gelästert haben, haben wir tatsächlich Feedback gekriegt, dass es Leute gibt, die den gut finden.
Also für alle, die den mögen, es ist hier unsere persönliche Meinung. Wir wissen, da draußen gibt es Leute, die den Film mögen. Schaut euch unsere Bewertung genauer an, wenn ihr vielleicht einen anderen Geschmack habt oder anders drauf seid. Könnt ihr den Film vielleicht trotzdem toll finden? Wir nehmen euch das nicht übel. Wir sagen nur, boah, uns hat der ziemlich unabgeholt gelassen.
Ja. Er hat auch keine gute Bewertung auf IMDb zum Beispiel. Also es ist einfach, es ist so ein super klischeebehafteter Quatschfilm, der auch gar keinen Sinn macht und der hier Handlungssprünge hat und Plotholes hat, die wirklich krass sind. Und das Einzige, was davon übrig geblieben ist, ist das schöne Werwolf-Spiel, was die hatten. Also bei Werwolf kriegt man immer so eine Karte, wo halt draufsteht, was für eine Rolle man hat. Ja, und das waren da halt so Holztäfelchen. Mhm. Und das Ganze war in so einem richtig schönen
Holz, wie in so einer Schatzkiste.
Ja, wo man gedacht hat, okay, das sieht schon ganz schön gut aus. Und wenn so eine Edition es tatsächlich zu kaufen gäbe, glaube ich, würde die
tatsächlich Reise und Absatz finden.
Ja, glaube ich auch. Und
ja, also ich fand es auch sehr schade, weil die Grundidee war eigentlich da und dass das Setting, das die aufgezogen hatten, so nach dem Motto, eine Familie macht auf dem Land in Frankreich Urlaub, holt dieses Spiel heraus und die modernen Kinder haben gar keinen Bock auf dieses Spiel und dann gehen sie alle irgendwie frustriert ins Bett. Der Vater wollte so gerne ein Familienspiel spielen, alle hatten keinen Bock, die Kinder sind genervt, weil sie kein Internet haben.
Ich sag mal, ich war eins der Kinder sozusagen. Ja, wenn bei mir jemand vorgeschlagen hätte, lass es doch mal Werwölfe spielen, habe ich gesagt, oh, ich bin so müde. Ja. Oder wir machen das so Lacuenta-mäßig. Ich muss mal aufs Klo.
Ja, dieses Startsetting fand ich eigentlich super interessant, dass die halt schon ihre Rollen gezogen hatten. Und dann schlafen sie und am nächsten Morgen finden sie sich halt in einer alten französischen Dorfgemeinde wieder und müssen auf einmal realisieren, dass sie jetzt tatsächlich mit Werwölfen, mit echten Werwölfen konfrontiert sind und die irgendwie aufspüren müssen. Und gleichzeitig eben auch ihre zerrüttete Familie noch irgendwie wieder kitten müssen. Aber was die da draus dann gemacht haben aus diesem eigentlich coolen Startplot, das finde ich ein bisschen, das ist lame. Ja, da hätte ich mehr Kreativität erwartet.
Man denkt die ganze Zeit, was hätte man mit diesem Geld alles machen können? Ne? Was hätte man dafür coole Dinge tun können?
Ja, es geht gar nicht ums Geld. Es geht einfach ein bisschen stringenter erzählt und ein bisschen von den Klischees weg hin zu neuen frischen Ideen wäre schon viel gewonnen gewesen.
Nee, also das war nix. Dagegen ist ein anderer Film richtig, richtig cool und zwar Jumanji. Ein Film auch aus den, ich glaube, den 90er ist der, mit Robin Williams, dem unvergessenen Robin Williams. Und dort drin finden zwei Kinder ein magisches Brettspiel, das sie dann spielen und befreien damit einen seit langem darin gefangenen Mann, nämlich Robin Williams.
Seit 40 Jahren oder so.
Genau. Aber sie befreien damit auch eine ganze Menge Gefahren, die nur durch das erfolgreiche Beenden des Spiels gebannt werden können. Da denke ich mir so, manchen Brettspielen, die wir gespielt haben, da habe ich auch gedacht, oh Gott, ist es vorbei.
Und wenn man versucht zu fuschen, dann wird man bestraft.
Genau. Ein toller Film, habe ich schon mehrmals gesehen. Ich glaube, ich habe den sogar im Kino gesehen mal, bei so einer Extra-Aufführung oder so. Auf jeden Fall ein toller Film, der ein schönes Brettspielthema hat. Kirsten Dunst spielt übrigens eines der Kinder. Und Joe Johnston hat Regie geführt. Joe Johnston ist, ich habe gedacht, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert. Das ist der Regisseur von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Aber eigentlich ist er bekannt für Spezialeffekte. Der hat zum Beispiel die Spezialeffekte von Star Wars gemacht und von Indiana Jones. Deswegen kannte ich auch den Namen.
Ich muss ja gestehen, dass mich diese ursprüngliche Verfilmung mit Robin Williams nicht so ganz abgeholt hat. Ich bin dann mehr so eingestiegen, als dann die Neuverfilmung mit The Rock kam.
Ja, allerdings bei der Neuverfilmung, übrigens von 1995 ist der Film, bei der Neuverfilmung geht es ja nicht mehr um ein Brettspiel, sondern um ein Computerspiel.
Das ist mir doch egal.
Ja, aber das passt nicht ins Thema. Es gab allerdings eine Fortsetzung.
Sei mal ein bisschen großzügiger. Wir reden ja schließlich auch über die Möglichkeit, Brettspiele bei Boardgame Arena spielen zu können oder auf Tabletopia. Also muss sowas doch auch mit drin sein, wenn wir hier schon so ein Filmspecial machen.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ein toller Film. Es gab da ein Sequel zu, nämlich Satura, was so ein ähnliches Konzept hatte, was aber dann im Weltraum gespielt hat, auch sehr schön. Aber das Jumanji finde ich immer noch am besten. Übrigens, dieses Jumanji-Spiel, was man im Film sieht, das sieht ja auch richtig cool aus. Das war auch damals, als ich den Film gesehen habe, ich gedacht, ey, das ist schon ganz schön cool. Ja,
das ist auch mit wieder so eine Holzbox.
Ja, und so mit 3D-Geschichten, also ja. So mit so auf, also es war so richtig so haptisch. Ja. Mhm. Und 2014 wurde übrigens eines der wenigen tatsächlichen Spielbretter, die auch im Film benutzt wurden, auf eBay verkauft für $60,000.
Ja, also ich meine, ich fand das auch super, aber wer kauft das denn für $60,000?
Irgendein Museum vielleicht oder so, oder ein Filmsammler.
Ja.
Prop-Sammler sind
ein seltsames Volk und weiter gesät, als man glaubt. Aber ich bin trotzdem immer wieder fasziniert, wie man für so ein Prop dann halt so viel Geld hinlegt. Ja. Oder für irgendein Kostümteil, das irgendein wichtiger Schauspieler irgendwann mal getragen hat. Und dann legt da jemand 250.000 € hin und ich denke, what?
Joe Johnston wollte übrigens am Anfang gar nicht, dass Robin Williams die Hauptrolle übernimmt, weil er Angst hatte, dass Robin Williams zu viel improvisiert, weil er war nicht bekannt dafür, dass er improvisiert hat ganz viel.
Ja.
Und mittlerweile, also ich bin ja der Ansicht, genau deswegen muss man ihn für so einen verrückten Film nehmen, weil das ist genau der Schlüssel zu dem Ganzen. Man lässt ihn einfach improvisieren. Das ist einfach unglaublich, was aus dem rauskommt. Ich habe da so eine Anekdote gelesen, wo er einen Take machen sollte, auch, ich glaube, es war auch für Jumanji. Und er sollte irgendwie so einen Spruch drücken. Und es gab halt einen Spruch im Drehbuch. Und dann haben die irgendwie 40 Takes gedreht tatsächlich. Mhm. Und bei jedem Take hat er sich instantan einen neuen Spruch ausgedacht. Und der Regisseur, der da im Interview sagt, hat gesagt, wir haben nur deswegen 40 Takes gemacht, weil die wurden immer lustiger. Ja.
Und ja.
Also großartig. Also da haben wir auch einen echten großen verloren mit Robin Williams. Als der Film rauskam, hat er übrigens, wurde er ein bisschen kritisiert von der Filmkritik. Roger Ebert, so also ein bekannter amerikanischer Filmkritiker, hat angemerkt, dass das als Familienfilm vermarktet wird. Ja. Aber eigentlich viel zu gruselig ist für Familien und für Kinder. Robin Williams zum Beispiel hat ihn auch gar nicht seine Kinder gucken lassen. Also Zelda Williams, seine Tochter, durfte den nicht gucken damals.
Ich meine, da sind schon so ein paar krasse Dinge passiert, ja, aber andererseits, naja, ich meine, die Hexe hat ja auch versucht, Hänsel in den Backofen zu schieben und zu futtern.
Kommen wir von einem Up zu einem Down, Exploding Kittens auf Netflix, eine Animationsserie, eine Zeichentrickserie, bei der es um Exploding Kittens geht. Als das angekündigt wurde, habe ich gedacht, wie kann man denn aus Exploding Kittens eine Serie machen? Ja,
ja.
Was ist denn da die Handlung? Ja.
Exploding Kittens hat doch eigentlich keine große Handlung, außer dass man halt versucht, die Katze explodieren zu lassen oder eben nicht explodieren zu lassen.
Genau. Die Handlung ist auch sehr schräg, denn in dieser Serie landen sowohl Gott als auch der Teufel in den Körpern von schwergewichtigen Hauskatzen auf der Erde.
Mhm.
Das ist die Handlung.
Und dann bekämpfen sie sich auf der Erde als Hauskatzen.
Ich habe mir tatsächlich eine Folge angeguckt im Vorfeld dieser Folge und es ist unerträglich.
Ja, genau so stelle ich es mir vor.
Das ist wirklich schlimm.
Ich habe ja schon Mühe und Not, wenn wir das spielen, mit den Zeichnungen auf den Karten irgendwie klarzukommen.
Ich glaube, als ich das geguckt habe, habe ich mir gedacht, genau so fühlt sich wahrscheinlich Jutta, wenn sie eine Folge Rick and Morty gucken will, von einer der besten Animationsserien, die je gemacht wurden.
Kann ich nicht sagen, ich habe ja nicht geguckt und ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, aber vielleicht.
Rick and Morty ist eine der besten Animationsserien aller Zeiten. Muss ich jetzt nochmal sagen.
Ich werde da nicht warm mit.
Und ich muss die immer alleine gucken.
Ja.
Ich muss immer alleine mit Gurken Rick zusammen die Serie gucken.
Ja.
Ja. Naja.
Ich muss meine Gehirnzellen schonen und meinen Fremdschämen-Detektor.
Exploding Kittens hat es auch nur auf 9 Episoden geschafft, 2024. Und im November 2025, also gerade vor kurzem, haben sie auch endgültig dann gesagt, dass sie den ganzen Kram absetzen und es da keine weitere Season mehr gibt. Ja, das war's dann wohl.
Na Gott sei Dank. Sie haben ihren Fehler erkannt.
So, jetzt kommen wir zu einem schwierigeren Kandidaten, nämlich Battleship. Zu diesem Film habe ich ein etwas besonderes Verhältnis, sage ich jetzt mal. Ja, weil auf der einen Seite gucke ich mir den an und denke mir so, was für ein absoluter Superquatsch. Ja? Und auf der anderen Seite denke ich mir, Oh, da bestimmte Belohnungszentren im Hirn werden da ganz schön gut angesprochen.
Ist das der, der quasi Schiffe versenkt?
Ja, ja, genau. Schiffe versenken, der Film, Battleship. Da, also im Englischen heißt Schiffe versenken, Battleship.
Ja, ja. Da hat Liam Neeson mitgespielt.
Genau. Du siehst in unserem Skript hier, Liam Neeson hat mitgespielt. Und Taylor Kitsch. Taylor Kitsch kennt man vielleicht aus John Carter, der hat da seine Karriere versenkt mit einem der größten Flops aller Zeiten.
Ich kann mich nicht an Liam Neeson erinnern.
Übrigens finde ich, wenn ihr John Carter nicht gesehen habt, John Carter auf Mars, heißt das, glaube ich, im englischen Original oder das Buch, es ist eine Buchverfilmung von so einem Klassiker.
Mhm.
Ich finde den Film richtig gut. Ich finde, die Leute sind einfach mit einer falschen Vorgabe dran gegangen. Das ist halt die Verfilmung von so einem 20er-Jahre-Pulp-Roman, ja, so Indiana Jones im Weltall. Und genauso ist der Film. Ja, der ist halt so ein Pulp-Zeug, so völlig bizarres. Weltraumprinzessin wird von Weltraum-Indiana Jones gerettet. Und wenn man dieser Vorgabe daran geht und weiß, um was das Buch geht und wie das Buch auch geschrieben ist und so weiter und wie, dass das so eine Serial-Geschichte war, so wie Flash Gordon quasi, dann macht der Film echt Spaß. Ja? Und die Leute sind einfach rangegangen und haben gesagt, das soll ein ernsthafter Sci-Fi-Film sein und das ist es halt irgendwie nicht. Und ich finde den richtig cool.
Ja, eigentlich muss man den so in eine Reihe stellen mit Conan dem Barbar,
ja, genau.
Und Red Sonja.
Genau, sowas, ja. Naja, zurück zu Battleship. Liam Neeson spielt dort mit, Taylor Kitsch, Rihanna spielt damit in ihrer ersten Rolle und auch in einer ihrer letzten Rollen. Denn die ist so schlecht, die ist wirklich unglaublich, die kann überhaupt nicht schauspielern, ja, es ist unglaublich. Und das Geile ist auch die Story, wie die da hingekommen ist, ja. Der Regisseur Peter Berg hat Rihanna gecastet, nachdem er sie in einem Interview gesehen hat mit Diane Sawyer. Und zwar war die damals mit Chris Brown zusammen. Und Chris Brown, wenn ihr den Namen schon mal gehört habt, der hat regelmäßig seine Freundin verprügelt und hat deswegen auch gerechtfertigt richtig mächtig Ärger gekriegt. Und das kam dann alles raus und es gab riesen Skandal und so weiter. Und zu diesem Thema hat Rihanna halt ein Interview geführt. Und der Regisseur von Battleship hat das Interview gesehen und meinte danach dann, wenn sie so ein kompliziertes und schwieriges Interview so meistern kann wie in diesem Interview, dann kann sie auch schauspielern. Ich sag mal so, nein.
Das war ein Trugschluss.
Das war ein Trugschluss. Ja. Aber wer jemals mal Rihanna sehen will, wie sie versucht zu schauspielern, dann ist das genau der richtige Film. Ansonsten,
ja.
Alle Filme mit Liam Neeson sind natürlich geil. Ja.
Was ich halt, das ist ja immer wieder so ein Trugschluss, ja. Wenn jemand gut schauspielern kann, kann er gut Interviews geben. Ist genauso ein Fehlschluss wie jemand, der gut Interviews geben kann, kann gut schauspielern. Das sind zwei völlig unterschiedliche Befähigungen, die meistens nicht miteinander einhergehen.
Also, ja, und bei diesem Film habe ich halt so ein, das ist ganz seltsam, ja, auf der einen Seite ist das totaler Quatsch, ja, und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, was für ein absoluter Unsinn, und auf der anderen Seite, da gibt es richtig coole Zerstörungssequenzen.
Ich hatte Spaß mit dem Film.
Ja, man kann da einfach Spaß mit haben, und das hat aber auch mit Schiffe versenken nur relativ wenig zu tun. Es gibt eine Szene, wo tatsächlich Schiffe versenken gespielt wird, da schicken sie irgendwie so Unterwasserbomben oder sowas irgendwie in bestimmte, zu den Außerirdischen. Und
sie haben sich quasi so eine Art Radarnetzwerk gebaut.
Genau, so ein Radarnetz.
Und damit sie eben ausloten können, wo sie die Bombe hinschicken müssen. Und dann steht halt einer da vor diesem Gerät und sagt, Bombe nach E7.
Genau, das ist die einzige Szene, die was damit zu tun hat. Ansonsten ist es halt wirklich so ein Hirnaus-Film. Und es gibt halt wirklich absolut bizarre Szenen. Zum Beispiel sind da irgendwelche Wanderer auf so einem Berg unterwegs, wo halt die Außerirdischen rum im Wasser sind und alles kaputt machen. Ja. Und dann kommt da plötzlich so ein Militärfahrzeug an, ja. Und dann sagt er, hey, sie dürfen hier nicht sein, ja. Das ist wirklich so total im Nirgendwo, also so absolutes Hiking-Terrain, ja.
Genau, und sie laufen da eigentlich hin, weil sie irgendwie zu dieser Station hoch wollen, wo die gerade herkommen.
Ja.
Und die sagen, sie dürfen da nicht sein, gehen sie bitte zurück. Und dann fahren die einfach
und
weiter
und
lassen
weg,
die da stehen.
Lassen die einfach da stehen. Ja, während drumherum die Welt untergeht.
Ja, so nach dem Motto, wir müssen hier alle schnell weg, aber wir lassen die Touris da stehen.
Das ist echt, also es hat wirklich, das ist wirklich so, also man darf da nicht drüber nachdenken, ja, man muss es einfach so, einfach Hirn ausschalten, sich eine Cola nehmen, ja.
Ja, einfach Popcorn. Hier alles glauben, was da so behauptet und gesagt wird und das nicht hinterfragen.
Ja, und dann haut die Action schon richtig rein, ja, also wenn diese Außerirdischen dann ihre komischen Räderbomben laufen lassen, ist schon ganz schön cool. Ne? Naja. Übrigens, ein kleiner Trivia noch. In dem Film spielt das Schlachtschiff Missouri, das eigentlich ein Museum ist, eine Rolle. Das ist auch tatsächlich in der Serie, in dem Film ein Museum. Und dieses Schiff war auch schon mal im Zentrum eines anderen Films, nämlich Alarmstufe Rot 1992, wo Steven Seagal, oje, 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 als Koch an Bord der Missouri irgendwie die bösen Terroristen verkloppt hat und wo Erika Eleniak von Baywatch aus der Torte gehüpft ist.
Okay.
Ja. Das ist auch sowas, wo ich mir auch denke, so, oh Gott, was für ein absoluter Quatschfilm, ja. Aber auch sowas, wo man irgendwie ausschalten kann, das Hirn. Und ich glaube, es war der letzte gute Film mit Steven Seagal. Danach hat er, glaube ich, noch Quatsch gemacht. Ja, auf jeden Fall Battleship, könnt ihr euch angucken, ist meiner Meinung nach das ein Film, den man sich angucken kann. Aber erwartet, wie gesagt, einen absoluten Hirn. Also erwartet keine
tiefschürfenden, langen, also, diffizilen Plotstränge, sondern einfach nur straight away.
Genau, also ja.
Ja, und jetzt waren wir schon bei Aliens, die bekämpft werden müssen. Jetzt steht hier so einfach als Schlagwort einfach nur Stranger Things.
Ja, weil da muss ich mir nichts zu aufschreiben, da weiß ich alles. Stranger Things ist eigentlich keine, also hat eigentlich mit Brettspielen nichts zu tun, sondern mit Rollenspielen.
Ja.
Da ist es allerdings schon ziemlich cool, weil auch wenn das in der Handlung eigentlich nichts damit zu tun hat, ja, ist doch Dungeons & Dragons ziemlich tief in der Mythologie der Serie verankert. Also man sieht ganz am Anfang in der ersten Staffel, sieht man halt, wie die Kids aus Stranger Things halt D&D spielen. Und der Hauptgegner, zumindest nach aktuellem Stand, ja, Vecna ist ja auch einer der Monster aus diesem D&D-Spiel. Und das ist tatsächlich auch ein echter D&D-Charakter.
Beziehungsweise ein böser Charakter.
Ein Oberbösewicht in D&D.
Ein Villainian.
Genau, also der Name Vecna kommt tatsächlich aus D&D.
Ja.
Und auch während der Serie und gerade jetzt in der vierten Staffel zum Beispiel, da geht es ja ganz stark um den um die D&D-Runde. Ja.
Ja, und auch um die ganze Gruppe, die da eben D&D spielt.
Genau, der Hellfire Club, ja, das ist ja eine D&D-Runde. Und das ist ganz toll. Ich finde, man hat, also Hasbro hätte ja hier die Chance gehabt, richtig coole Tie-Ins zu machen mit D&D, aber haben das irgendwie versucht, aber nie so richtig hingekriegt. Also es gab damals mal so eine Basisbox, so eine rote im 80er-Jahres-Style, die war ganz okay, aber selbst da war irgendwie das alles so ein bisschen so gewollt, aber irgendwie nicht so richtig gekonnt. Und jetzt gibt es ja die neue Stranger Things Box.
Ja, die halt leider eher so ein Reinfall ist.
Also, das verstehe ich auch nicht. Wir haben ja schon mal darüber geredet. Ich habe mir die angeguckt und man hätte die Erwartung, ja, ist, dass das die Kampagne ist, die in der vierten Staffel von den Kids gespielt wird.
Ja, und selbst wenn man jetzt gar nicht so viel in der Serie mitbekommt, worum es da in der Kampagne geht, gab es doch so ein paar Haltepunkte, die man hätte einbauen können. Und man hätte vor allen Dingen die Charaktere als spielbare Charaktere mit reinbringen
stattdessen,
können.
Stattdessen ist das irgendwie so ein seltsamer Tie-In, denn es gibt in der Kampagne ein Upside Down, und man hat quasi die Handlung von Stranger Things, die ja nicht in dem Rollenspiel drin ist, dass die Kids da spielen, damit reingebaut. Also das, also
ja, was an sich auch nicht unbedingt eine schlechte Idee ist, aber nicht unbedingt das, was man jetzt im ersten Überlegen erwartet, wenn man sagt, okay, ich krieg jetzt hier eine Stranger Things D&D-Box.
Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass tatsächlich die Kampagne ist, die da gespielt haben.
Dass ich vielleicht noch die Charaktere aus dem Hellfire Club als spielbare Charaktere habe und sagen kann, hey, ich wollte schon immer mal die Rolle spielen, ich probiere das mal aus und ist nicht.
Ja, also traurig, traurig, traurig. Und das hat leider nicht geklappt. Naja, dann haben wir als nächstes hier noch stehen The Game, auch ein toller Film mit Michael Douglas.
Ja, wunderbarer Film.
Und Sean Penn. Und übrigens auch Armin Müller-Stahl spielt auch mit. Mhm. Darin geht es um einen wohlhabenden Banker, nämlich Michael Douglas.
Der alles hat und wo man sich fragt, was schenke ich dem jetzt zu seinem runden Geburtstag?
Und der auch ein bisschen, sage ich mal, arrogant hochnäsig ist.
Ja, und irgendwie auch so ein bisschen den Bezug zur Realität, zu sich selbst und also er hat sein Mitgefühl für andere Menschen auch irgendwo verloren.
So, und der wird plötzlich reingezogen in ein mysteriöses Spiel, dass so eine Art Escape Room in der echten Welt ist, ja, und wo ganz seltsame Dinge passieren und wo sein komplettes Leben auf den Kopf gestellt wird. Ja, also da passieren wirklich krasse Sachen und er kann an irgendeinem bestimmten Punkt nicht mehr genau unterscheiden, was ist eigentlich echt und was ist das Spiel.
Ja, und bin ich jetzt hier tatsächlich in Lebensgefahr oder ist das Spiel?
Genau. Ein toller Film. Man kann bei dem Film, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht spoilert. Ja, also der hat ein paar Wendungen drin, die echt überraschend sind. Der ganze Film ist von David Fincher gemacht. David Fincher ist vielleicht ein bekannter Name. Der hat beispielsweise auch gemacht Mindhunter, die Serie, eine der guten Serien auf Netflix. House of Cards war der mitbeteiligt als Produzent. Und als Regisseur hat er gemacht zum Beispiel Sieben oder Zodiac oder auch Gone Girl. Gone Girl ist übrigens ein absolut krasser Film, ey, da kriegt man echt Angst, wirklich. wirklich.
Ich habe das Buch gelesen, dann hat der Film dann keinen Sinn mehr gemacht, weil ich wusste ja schon alles.
Sean Penn spielt übrigens den Bruder von Michael Douglas in dem Film.
Der quasi der Schenkende ist.
Ja, und eigentlich war für diese Rolle vorgesehen Jodie Foster. Die hat aber dann irgendwie gesagt, nee, ich will jetzt nicht irgendwie die Schwester spielen, ich will irgendwie die Tochter spielen, und hat so komische Änderungswünsche gehabt und so, und da hat David Fincher gesagt, nee, dann nicht. Dann nehmen wir Sean Penn.
Ja, am coolsten finde ich ja ganz am Schluss diese Szene, sollen wir uns die Rechnung teilen? Und wo der Sean Penn sagt, da wäre ich sehr dankbar für.
Ja, aber nicht zu viel spoilern.
Nein.
Ja, The Game. Wenn ihr den auf dem Streaming seht, das ist schon ein bisschen älterer Film, der lohnt sich auf jeden Fall. Cooler Film, sehr spannend.
Ja.
Escape Room, da gibt es zum Thema Escape Room, da habe ich jetzt keinen speziellen Film aufgeschrieben, zum Thema Escape Room gibt es mehrere Filme.
Ja, die aber teilweise auch recht durchwachsen waren.
Weiß ich ja, die sind alle so ein bisschen durchwachsen, die halt diesen Hype um die Escape Rooms vor ein paar Jahren einfach aufgegriffen haben und dann gesagt haben, machen wir doch daraus einen Horror-Thriller. Und die machen das halt mit unterschiedlichem Erfolg, sag ich mal. Also es gibt halt es gibt da einige Sachen, die sind cool, also wie das dieser Raum, der auf dem Kopf steht und wo dann so ein Abgrund drunter ist, das ist schon ganz witzig gewesen. Das ist halt irgendwie im Wesentlichen wie so ein typischer Horrorfilm, so von Saw auch ein bisschen inspiriert. Nur bei Saw geht es halt um Fallen und hier geht es halt um absolut verrückte Escape-Room-Szenarien.
Ja, eben so eine Mischung aus, ich bin in einem Escape-Room und es gibt schon irgendwie einen Weg raus.
Und es gibt lebensbedrohliche Geschichten, die da passieren.
Genau, es gibt lebensbedrohliche Geschichten und vielleicht muss ich einen Körperteil von mir riskieren, um rauszukommen.
Ja, oder also es wird in einem Raum plötzlich immer heißer, immer heißer, immer heißer, man muss irgendwie rauskommen und so, muss irgendwie die Rätsel lösen, um rauszukommen. Also ich finde die alle ganz unterhaltsam, sage ich jetzt mal. Ich habe mich bei keinem von denen gelangweilt.
Also man darf da nicht den super duper Gruselhorror erwarten und man darf da jetzt auch nicht die super intelligenten Rätseldinger erwarten. Es ist tatsächlich primär auf Unterhaltung ausgelegt.
Und bei mir wird es ein bisschen schwierig, wenn das Ganze dann in so ein bisschen so eine fantastische Ebene abdriftet. Also wenn dann halt da Sachen passieren, wo ihr denkst, das lässt sich durch normale Dinge nicht mehr erklären und dann, das kann eigentlich nur irgendwelcher Sci-Fi-Fantasy-Quatsch sein.
Ja.
Dann wird es für dich schwierig, weil ich finde, zu so einem, also da ist doch genug Content drin in so einem Konzept, sodass man das nicht unbedingt machen muss und dann plötzlich irgendwie da
dass man
plötzlich im Freien ist und so, ja. Und ein bisschen seltsam. Es gab allerdings einen deutschen Film, vor dem ich ausdrücklich warnen will, der auch so ein Escape-Room-Szenario hat, nämlich The Social Experiment. Ich musste wirklich anstrengen, mich den zu finden auf Google. Ich habe den nämlich gesehen und der war absolute Katastrophe. Und der ist aus dem Jahr 2022 und man würde ja eigentlich vermuten, dass man so einen Film irgendwie einfach über Google findet, wenn man da irgendwie die Beschreibung nochmal eintippt. Ich wusste nämlich nicht mehr, wie er heißt. Und es hat echt gedauert, bis ich den hatte. The Social Experiment. Da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die bei so einem Online-Gewinnspiel teilnehmen und als Preis gibt es ein exklusives Abenteuer in einem Escape Room in Hamburg. Und da begeben sie sich dann hin und dieser Escape Room ist eher so eine Art Experiment, was da durchgeführt wird von so einer Firma. Und die machen da quasi so Escape Room-mäßige Dinge mit denen, das Ganze ähnelt sehr diesen amerikanischen Escape Room-Filmen, ja, mit so tödlichen Sachen, die da passieren und so, ja, und wo sie sich rauslavieren müssen. Und also ich sag mal so, das ist das ist der einzige von diesen Escape Room-Filmen, wo ich sagen würde, ach du Scheiße, nee, den muss man nicht nochmal gucken. Es ist wirklich total klischeehaft, was da so passiert. Also da gibt es zum Beispiel den Raum, der immer kleiner wird. Ach, das haben wir ja nicht irgendwie schon in 1000 Filmen gesehen, ja. Und solche Geschichten. Also es ist auch schlecht gespielt und du denkst die ganze Zeit, boah, ey, wenn Jugendliche so wären, ja, so absolut Klischee-Kids, ja, das ist absolut grausam, ja. Der will zum Social Media Star werden und macht dann irgendwie überall mal Fotos und so. Es ist echt wie so ein wandelndes Klischee. Ja?
Aus gegebenem Anlass möchte ich nochmal darauf hinweisen, das ist nur unsere, beziehungsweise in diesem Fall Michaels Meinung. Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann da nichts zu sagen. Wenn ihr da draußen sagt, nee, der Film ist super, dann widersprecht uns gerne, schreibt es in die Kommentare, lasst eine Bemerkung da. Wir teilen das dann gerne auch mit unserer Community. Aber Michael fand ihn ganz offensichtlich furchtbar. furchtbar.
Ich fand ihn absolut furchtbar. Und also ich finde es auch immer so ein, also ich finde es ganz schlimm, wenn dann irgendwie so Kids in dem Alter dann so immer dargestellt werden, in so einer Art und Weise, so völlig klischeehaft. Wenn ich mir aber hier auf Wikipedia angucke, was die Rezeption ist, denke ich so, habe ich einen anderen Film gesehen? Die Rezeption und das Social Experiment fiel überwiegend gemischt bis positiv aus. Kritiker lobten insbesondere die zeitgemäße Thematik rund um Social Media, Gruppendruck und künstliche Intelligenz. Nein, nein und nein. Die Inszenierung des Escape Rooms sowie die Darstellung der psychologischen Dynamik innerhalb der Gruppe wurden vielfach als spannend und authentisch bewertet. Das ist absoluter Klischee, ja. Die, das Schwächste, der Underdog der Gruppe, ja, der gibt halt als erstes auf und beichtet dann schlimme Geheimnisse und so. Und du denkst dir die ganze Zeit, Alter, das kann ich, wenn ich kann dir, also ohne dass ich jetzt Spoilermädchen bin, Jutta ist nämlich Spoilermädchen, die weiß bei einem Film immer vorher schon alles, könnte ich dir genau aufschreiben, was in diesem Film noch so passiert. Ja. Und genau so ist es dann auch. Also es ist schlimm. Es ist mal wieder so ein typisches Beispiel für so ein, wir machen irgendwie nichts Innovatives, sondern wir machen einfach das nach, was es schon gibt und das noch in schlecht. Ja. Naja, The Social Experiment.
Ja.
Hier, guckt euch den nicht an, guckt euch einen anderen Escape Room Film an.
Ja, oder aber, ich weiß nicht, kann man sich Pokémon Detektiv Pikachu angucken, weil den habe ich auch nicht gesehen.
Den hast du nicht gesehen?
Nein.
Da sind wir nämlich beim nächsten Film, Pokémon Detektiv Pikachu. Ein toller Film, ein schöner Film, ein okay. lustiger Film. Ryan Reynolds spielt da drin einen Detektiv, er spielt den Sohn des Detektivs und der Detektiv wird vermisst. Der geht plötzlich, der ist plötzlich nicht mehr da. Und sein Sohn will rausfinden, was passiert ist. Und dafür schließt er sich kurz mit dem früheren Partner von seinem Dad, nämlich Detektiv Pikachu. Und aus irgendeinem seltsamen Grund kann er Pikachu verstehen.
Mhm.
Er redet mit dem. Und damit öffnen sie so den Fall und machen eine Reise durch, die durch diese Stadt geht, Rhyme City. Das ist so eine neonfarbige Cyberpunk-Stadt, mehr oder weniger, wo auch überall Pokémons rumlaufen. Das ist total lustig. Und ich habe mit Pokémon überhaupt nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, wie diese ganzen Pokémons heißen. Aber man hat mir gesagt, es wäre unfassbar viel Insider- und Sidegag-Wissen da drin. Und da sieht man halt überall coole Pokémons und so weiter. Und da deckt er dann einen geheimen Kriminalfall auf. Toller Film.
Okay.
So ein bisschen so eine Krimi-Thriller-Story gemischt mit absolutem Wahnsinn.
Wenn ich irgendwann mal wieder so mit fiebrig im Bett liege, dann gucke ich den.
Wir haben den als Blu-ray.
Ja, wenn ich mal wieder, dann muss ich, wenn ich so tagsüber im Bett liege und nichts anderes tun kann, dann muss ich sowas gucken.
Der ist richtig cool. Der ist richtig lustig. Ja. So, und dann kommen wir zu einem anderen meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Dungeons and Dragons Honor Among Thieves.
Ja, den liebe ich auch sehr. Und ich war sehr, sehr, sehr enttäuscht vom Woki, unserem Lieblingskino hier in Bonn. Normalerweise lasse ich auf dieses Kino ja nichts kommen. Aber die haben diesen komischen Manta...
Manta Manta 3.
Ja, also diesen Manta Manta Film...
Nee, 2.
Diesen Manta Manta Film gebracht, anstatt diesen wunderbaren Film in ihr Portfolio aufzunehmen.
Ja.
Wir mussten fremdgehen in ein anderes Kino und haben uns sehr, sehr geärgert.
Ja, dafür haben wir einen Würfel gekriegt. Es gab so eine Aktion, da konnte man einen Würfel bekommen. Einen 20-seitigen, den haben wir dann mitgenommen. Regie bei Dungeons & Dragons ist auch wieder John Francis Daly und Jonathan Goldstein. Das sind die, die auch Game Night gemacht haben, über die vorhin schon gesprochen haben. Ein toller Film, der D&D und das Wesen von D&D richtig gut wiedergibt. Es ist lustig, es ist spannend, es ist dramatisch. Es hat eine coole Story, so eine Heist-Story.
Ja.
Es ist wirklich gefüllt mit sehr ungewöhnlichen, sehr coolen Ideen. Und gleichzeitig nimmt es auch das Ganze ernst. Ja? Also es nimmt den Lore von D&D sehr, sehr ernst und bildet davon auch ganz viel ab. Und es öffnet so eine Fantasy-Welt, wo man, ich habe das bei ganz wenigen Filmen, bei Herr der Ringe hatte ich das zum Beispiel auch, ja, dass man so das Gefühl hat, da ist noch ganz viel hinten dran. Ja?
Ja.
Und das hast du hier bei diesem Film auch. Da ist halt auch eben, viel hinten dran.
Da wird halt diese riesige Lore, die halt einfach da ist, genauso wie bei Herr der Ringe ja auch. Da ist halt nun mal einfach so eine riesige Background-Geschichte, aber die ist respektiert. Klar ist nicht alles detailgetreu mit eingebaut, weil dann wäre der Film mehrere Tage lang oder so. Aber du merkst, dass das berücksichtigt und mit eingewoben ist und alles seinen Sinn ergibt und nicht irgendwie da so Löcher reingerissen wurden.
Ja, Und ich finde auch, es gibt ja die Kritik bei der D&D-Welt, dass es halt so ein bisschen so eine Klischee-Fantasy-Welt ist. Sehr bunt, sehr amerikanisch, mit viel Zauber und alles ist irgendwie farbig und so. Und das nehmen die aber hier auf und verwandeln das in was total Kreatives. Also ja, es gibt da sehr viele sehr bunte und sehr farbige Sachen, aber die werden halt dazu genutzt, um so einen Hebel zu bilden, mit dem richtig coole Storys erzählt werden und auch richtig ich finde es einfach ein toll gemachter Film, der ist super geschrieben. Du bist die ganze Zeit am Mitfiebern mit den Leuten, mit dieser Party, die da diesen Heist machen will und so. Also es ist großartig.
Und gleichzeitig ist es aber auch eine Story, wo du denkst, die könnte genau so an meinem Spieletisch passiert sein.
Alle Magie, die man in dem Film sieht, sind übrigens tatsächlich D&D-Zaubersprüche.
Ja.
Ja. Ich finde auch das Casting auf den Punkt, ja, Chris Pine als Barde,
ja.
Die Hauptperson, also erstmal als Barde überhaupt, finde ich so eine lustige Idee, das ist auch wieder sowas, ja, man greift so ein bisschen die Craziness der D&D-Welt auf und nimmt das ein bisschen.
Genau, das ist toll.
Und der macht das auch richtig gut, ich finde, das ist eine seiner besten Rollen, viel besser als seine Star Trek-Rolle. Michelle Rodriguez als Barbar, ja.
Als so Barbar-Tank quasi.
Genau, so richtig so. Ich rede nicht viel, ich hau lieber drauf und so. Sehr, sehr cooles Casting. Michelle Rodriguez passt wie die Faust aufs Auge im wahrsten Sinne des Wortes auf diese Rolle. Sophia Lillis, die man in den Ace-Filmen gesehen hat, ja, die das Mädchen in den Ace-Filmen gespielt hat, als Tiefling. Super cool. Ja.
Du meinst S.
S, ja.
Nicht E's.
E's, S.
E's, S.
S. Genau.
Also das Stephen King-Ding.
Und Hugh Grant als überheblicher Oberschurke.
Ja, wunderbar.
Großartig. Also ich finde ja Hugh Grant irgendwie doof, ja, weil ich glaube, der ist auch ein ganz schönes Arschloch, ja. Aber in dieser Rolle passt das halt genau, diese Überheblichkeit.
Diesen überheblichen, passt da so dermaßen rein. Diesen überheblichen Superschurken, den kann der.
Ja.
Ich fürchte, da ist sehr, sehr viel von seiner Persönlichkeit mit drin, aber das kann er.
Das ist großartig. Und
aber vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, ich kenne ihn ja nicht.
Ja, übrigens hat Chris Pine bei diesem Film mitgemacht und zugesagt, weil sein Neffe D&D spielt und der gesagt hat, was hast du gekriegt? Ein Angebot für einen D&D-Film?
Mach das! Geh da hin!
Ja. Der Film hat 151 Millionen Dollar gekostet, hat an den Boxoffice leider nur 200 Millionen eingespielt, was ein Flop ist.
Ja.
Weil da halt noch jede Menge Werbung draufkommt und so weiter. Ja, das heißt, der Film war nicht erfolgreich.
Dabei haben wir uns so bemüht, hier Werbung für den Film zu machen und euch da reinzulotsen. Aber wenn da natürlich angesagte Kinos den nicht bringen, dann ist natürlich auch schwierig.
Ja, also der hat im Kino keinen Erfolg. Allerdings ist der, was ich so gehört habe, gut gelaufen im Heimkino, also auf Blu-ray und im Streaming und so. Ich glaube aber trotzdem, dass es da keine Fortsetzung gibt, leider.
Oh Mann, ich will da eine Fortsetzung von haben.
Auch deswegen, es gab ja auch eine angekündigte Paramount-Serie zu D&D. Die wurde ja, ich glaube, letztes Jahr groß angekündigt. Und in der Initiative, wo die Hasbro-Leute gesagt haben, die D&D-Marke ist underutilized.
Ja, genau, wir müssen da mehr Geld mitmachen.
Genau. Da wurde eine Paramount-Serie angekündigt, aber das Ganze ist wieder eingeschlafen. Auch wahrscheinlich, weil Hasbro öffentlich gesagt hat, dass sie von Film und Serien und TV halt weggehen und mehr in Videospiele investieren wollen.
Mhm.
Ich hätte schon gerne eine D&D-Serie, eine gut gemachte. Ja?
Ja, oder halt noch einen zweiten Teil.
Sie wäre nicht auf Netflix gelaufen, das wäre schon mal ein positives Ding.
Ja, also ich finde das sehr, sehr schade.
Ja. Also der Film bleibt mir immer im Herzen und auch das ist ein Film, den ich mir öfters mal wieder angucke, immer mal wieder.
Ja, dann
und weil es einfach Spaß macht.
Müssen wir wohl doch Critical Role weitergucken.
Dann müssen wir Critical Role weitergucken, ja. Ja, und als letztes, bevor wir auf die Liste kommen von den Sachen, die noch kommen werden vielleicht, haben wir noch The Queen's Gambit, eine Serie, die sich mit dem Leben der jungen Beth Harmon beschäftigt, die im Alter von 8 bis 22 Jahren dieser Serie den Kalten Krieg durchmacht und zum Schachgroßmeister wird. Und das ist eine tolle Rolle für Anya Taylor-Joy, die da, glaube ich, eine ihrer ersten Rollen hatte. Und allein der Anfang ist super. Also die ersten 10 Minuten sind großartig. Danach hängt es ein bisschen durch, finde ich. Ja, dann kommen diese Jahre im Waisenhaus. Da habe ich gedacht so, ja, okay. Aber dann ab der Hälfte der Staffel geht es wieder aufwärts und macht wieder Spaß.
Und da hatte ich nicht genug Atem für und ich mag die Schauspielerin einfach nicht.
Ich finde die super.
Die hat zu weit auseinanderstehende Augen, da grusel ich mich ständig. Ich finde die rein, es tut mir leid, es ist sehr oberflächlich, aber rein optisch finde ich die sehr, sehr schwierig zu ertragen, die Frau.
Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich sag nur Last Night in Soho, wo sie auch mitgespielt hat. Auch wieder ein kleiner Exkurs. Last Night in Soho, wenn ihr Lust habt auf einen sehr abgefahrenen und sehr stylischen Grusel-Mystery-Film mit großartigen Schauspielern und einer super Handlung und einem super Plot, dann guckt euch mal Last Night in Soho an. Super. Vor allen Dingen für Leute, die London cool finden, kann ich das nur empfehlen.
Ich weiß gar nicht, aber ja, auch da hat sie immer noch recht weit auseinanderstehende Augen.
Ja,
aber
die gehen ja nicht weg.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, die ist da irgendwie anders geschminkt. Da finde ich sie nicht ganz so gruselig. Ich finde die immer noch nicht super toll anzusehen, aber in der Rolle hat sie mir besser gefallen, aber ich habe leider optisch ein Problem mit der Frau.
Ich finde die super. Also Queen's Gambit ist ein, da geht es um Schach und da gibt es auch historische Ereignisse, die mit Schach zu tun haben, Weltmeisterschaften und sowas, und das ist auf jeden Fall eine tolle Serie, die einen tollen Plot hat und wo Anya Taylor-Joy, schwieriger Name, da voll brillieren kann. Ich glaube, sie hat auch ein paar Preise gewonnen.
Anna Taylor-Joy. Noch eine kleine Warnung dazu, weil es gibt ein Spiel, das auch The Queen's Gambit heißt, wo viele gedacht haben, dass das jetzt, ich sag mal, das Schachspielbrett aus dem Film wäre oder irgendwie sowas.
Ach, du meinst das, was bei Asmodee auf der Resterampe gelandet ist?
Ja, und eigentlich ist es irgendwie ein Spiel über den Film oder die Serie oder irgendwie so. Ich habe das nicht so ganz verstanden.
Es ist auf jeden Fall kein Schachspiel.
Es ist kein Schachspiel, es ist kein besonders schönes Spiel, also Schachspiel, sondern es hat irgendwie das Spiel zur Serie oder so.
Ja. Wir sollten vielleicht nochmal eine Folge machen zum Thema, welche Brettspiele würden denn gute Filme abgeben?
Ja, ja, das hattest du schon mal dem Publikum angedroht, aber wir sind noch nicht dazu gekommen, das auszuarbeiten. Ja. Aber du hast eine Liste mit Filmen, die demnächst kommen und auf Brettspielen basieren.
Genau, also was wird uns denn da noch erwarten in den nächsten Jahren? Auf der einen Seite ist es natürlich die Siedler von Catan, da haben wir drüber gesprochen. Netflix und Asmodee haben da groß angekündigt, dass sie da ein Cinematic Universe bauen mit die Siedler von Catan. Mir schwan Schlimmes, wenn Netflix involviert ist. Sie wollen da auf jeden Fall eine Kinofilme machen, also Filme für Netflix und auch Serien und Animationsserien. Naja,
ich frage
so,
mich gerade, wie inwieweit Rebecca Gabelé und ihre Bücher damit eingebunden sind, weil die hat da ja auch irgendwie so in die Richtung was geschrieben.
Ja, da gab es mal ein Buch, aber es gibt ja auch ein Buch von Klaus Teuber, einen Roman.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass Netflix das alles außen vor lässt und einfach was Neues macht. Und da sehen wir dann, wie Leute Schafe gegen Holz tauschen oder so.
So,
und gelegentlich kommt mal der Bandit vorbei.
Gemäß der Hans im Glück-Story, so nach dem Motto, ich habe ein Schaf unter dem Arm und dann tausche ich das gegen Holz und dann habe ich Holz unter dem Arm und dann gehe ich weiter.
Ja. Nachdem der Barbie-Film ja so ein großer Erfolg war, sind alle auf diese Spielzeugsachen gesprungen, ja, und es wurde angekündigt, Monopoly als Film zu bringen.
Aber den gibt's doch quasi schon. Monopoly? Der Richie Rich?
Ja, okay. ich meine, wenn der Film zu Monopoly genauso langweilig wird wie das Spiel, dann schwant mir Schlimmes. Aber Barbie hat ja gezeigt, dass sie auch so einen gewissen auf so eine Meta-Ebene gehen können.
Mhm.
Und das könnte vielleicht dann doch interessant sein. Das Ganze wird tatsächlich auch von Margot Robbie getrieben, die auch in Barbie ja die Barbie gespielt hat.
Mhm.
Und Hasbro ist dann natürlich involviert.
Ja, ich frage mich, ob das dann so in die Werwölfe von Düsterwald Richtung geht, so nach dem Motto, die Familie setzt sich an den Tisch und will Monopoly spielen und dann wachen sie auf und sind tatsächlich alle
Hotelmagnaten
genau. Und kloppen sich.
Ja. Angeblich soll es übrigens ein Cluedo-Remake geben.
Mhm.
Ryan Reynolds und Jason Bateman sind da irgendwie involviert mit Sony zusammen. Davon hat man aber jetzt schon seit einiger Zeit nichts mehr gehört. Jason Bateman kennen wir aus Game Night, das war der Ehemann. Ja, also ich finde den Cluedo-Film mit Tim Curry einfach immer noch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob es da ein Remake braucht. Ich glaube,
ja,
man kriegt diese Craziness nicht mehr hin.
Ja, vor allen Dingen das, was damals zu der Zeit, als Craziness cool war, ist ja heute nicht mehr cool. Und das, was heute Craziness wäre, dann in das Thema zu transponieren, ich weiß nicht, das wird schwierig.
Ja. Lange nichts mehr gehört hat man auch von der großen Ankündigung, dass auch Netflix ein weiteres Cinematic Universe, ich habe jetzt hier so Airquotes, aus Magic the Gathering machen will. Da wurde auch großartig angekündigt, dass man eine Animationsserie macht und Filme und Serien und alles Mögliche. Dann hat man nichts mehr gehört davon. Hasbro war da natürlich involviert und Legendary Entertainment. Ob das jemals nochmal passiert? Es gab da mehrere Wechsel von Showrunnern und dann haben sie irgendwie Sachen neu gemacht und so und das scheint irgendwie alles so langsam im Sand zu verlaufen.
Ja, ich bin gespannt, ob da noch was draus kommt.
Vor kurzem hat angekündigt, damit sind wir bei unserem letzten Block hier, Konstantin-Film, dass die Kinderspiele verfilmen werden. Und zwar Lotti Karotti, Das verrückte Labyrinth und Scotland Yard. Wobei ich Scotland Yard jetzt nicht als Kinderspiel sehen würde, sondern eher als Familienspiel.
Bei uns hat das als Kinderspiel funktioniert.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass ich weder als Mr. X noch als Rateteam gut war.
Also, ich stelle mir bei all diesen drei Dingern sowas vor wie wie heißt das nochmal, was wir da letztens mit Annika zumindest ein Stück von gesehen haben? Bibi und Tina. Wer da die Filme gesehen hat, weiß ungefähr, was da, glaube ich, auf uns zukommt. Mit Lotti Karotti, Das verrückte Labyrinth und Scotland Yard. Wahrscheinlich eher nichts für Erwachsene. Und ich glaube, wir werden es trotzdem angucken, weil Annika es sehen will.
Ich weiß nicht. Ich glaube, Annika ist aus dem Lotti Karotti-Alter raus, aber Das verrückte Labyrinth und Scotland Yard könnten noch in ihr Jagdschema
passen. Wir haben in irgendeiner Folge übrigens erklärt uns Annika, wie Lotti Karotti funktioniert.
Ja, das ist jetzt aber schon 3 Jahre
her. Das ist schon her und es ist total lustig, wie Annika mit irgendwie 4 uns die Spielregeln...
Nein, also jetzt nicht übertreiben. Sie war bestimmt schon 6 oder 7.
Nee. Da war sie irgendwie 4 oder 5. Da hat sie uns die Spielregeln von Lotti Karotti erklärt. Und wir haben das in irgendeiner Folge drin. Das ist großartig.
Ja,
das ist
besonders faszinierend ist, Michael kannte das Spiel nicht und guckte die Annika an. Aha, interessant. Und versuchte sich dieses Spiel vorzustellen und hat null verstanden, was abgeht.
Ja. Mittlerweile ist sie so alt, dass sie mich bei zum Beispiel Azul oder so abzieht.
Ja.
Ja. Naja. So. Jetzt haben wir so eine richtige Laberfolge gemacht heute.
Ja, die ist, glaube ich, richtig, richtig lang.
Ja, und wir müssen aber nochmal auf unser Gewinnspiel kommen.
Ja, Gewinnspiel.
Wie gesagt, es gibt zu gewinnen ein Exemplar von dem Alle Mörder sind schon da Film als 4K Blu-ray, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Paramount Pictures.
Richtig.
Und das würden wir gerne bei euch verlosen. Und was ihr dazu tun müsst, ist Folgendes. Ihr müsst uns auf Instagram oder auf Blue Sky folgen. Unserem Account Tabula Ludo Podcast, den findet ihr da. Links gibt es auch in den Shownotes und auf unserer Seite und so weiter. Da müsst ihr uns folgen und dann müsst ihr uns bitte eine Privatnachricht schicken, entweder auf Blue Sky oder auf Instagram mit einem Codewort. Und es reicht, wenn ihr einmal das Codewort reinschreibt. Und was nehmen wir denn da als Codewort?
Ach du je.
Dann nehmen wir doch einfach, ich würde sagen, wir nehmen Rollmops. Wie wär's mit Rollmops? Schickt uns das Codewort Rollmops. Und dann machen wir einen Einsendeschluss. Ich würde sagen, Weihnachten ist Einsendeschluss.
Also der 24.
Der 24. auf 25. Mitternacht ist Einsendeschluss. Und dann könnt ihr das gewinnen. Dann werden wir das verlosen und werden euch das zuschicken zwischen den Jahren.
Richtig.
Damit ihr an Silvester vielleicht einen tollen Film habt, den ihr euch da reinziehen könnt. Denn der Film ist wirklich cool.
Ja, und der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Und weder Instagram noch Blue Sky haben da irgendwas mit zu tun.
Genau. Paramount Pictures hat damit was zu tun.
Ja, aber auch bei denen kann man das Ding dann nicht einklagen.
Genau. Ja, da freuen wir uns auf eure Rückmeldung und vielleicht schreibt ihr uns noch dazu, welchen Film, Brettspielfilm ihr denn besonders cool fandet.
Ja, das könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr nicht teilnehmen wollt. Und die teilnehmen, da wären wir natürlich noch super interessiert, mit wem und wann ihr den gucken wollt.
Genau, und denkt dran, Codewort Rollmops.
Rollmops.
Und damit verabschieden wir uns in das Wochenende und wir sagen euch schon mal hier fröhliche Weihnachten. Wir kommen am 24. nochmal wieder mit einer kleinen Nachricht.
Es ist nur eine Kurzbotschaft,
genau.
Es ist keine echte Folge.
Da wird es keine richtige Folge geben, aber wir kommen dann noch mit ein paar Weihnachtsgrüßen und da freuen wir uns auch schon drauf. Und
ja,
ansonsten
bis
wünschen
dahin
wir euch dann,
spielt was Schönes,
genau,
habt eine gute Zeit.
Und lasst euch viel schöne Spiele schenken.
Ja, und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.